Wir fangen mal ganz harmlos an. Ich habe ein paar Fragen, die brauche ich dann noch für später und für euch zum Schauen. Und ich wollte mal wissen, wer ist alles verheiratet und war verheiratet? Oder war verheiratet? Na doch, einige. Das hält ziemlich. Kann ich das weiter von mir wegmachen, das Mikro? Ja, bitte? Ja? Gut. Wer ist gerade frisch verheiratet? Wo ist Lene? Ah, okay. Keine frisch verheiratete Frau? Okay. Wer hat Chefs, denen er unterstellt ist? Weiblich oder männlich? Wem hat Gott Lehrer und Vorbilder gegeben, denen ihr nachfolgen sollt? Okay. Ja, wir nehmen die Frauen der Bibel durch, die Vorbilder sind oder abschreckende Beispiele, kommen bestimmt auch welche. Das nächste Mal ist Hagar dran. Wir nehmen die Frauen der Bibel durch, um bestimmte Aspekte des Glaubens zu verdeutlichen. Und wir hatten das letzte Mal Sarah und wollen heute nochmal Sarah machen. Und die Bibel sagt, schaut auf Sarah. Ist also was ganz Besonderes mit Sarah. Sie steht außerdem in der Ruhmeshalle des Glaubens in Hebräer 11. Und wohin schauen wir? Ein Aspekt sticht ziemlich raus. Gerade in der heutigen Zeit ist wie eine kleine Bombe, aber nicht nur in der Welt, bis in die Gemeinde Gottes hinein und ich sage euch, bis in unsere Gemeinde hinein, ist dieser Aspekt von Sarah wie eine kleine Bombe. Die Tatsache, dass Sarah ihren Mann Herrn nennt und dass Abraham ihr Herr ist, ist wie eine Bombe. Ich lese jetzt auch mal prägnante Stellen, um euch gleich einen richtigen Einstieg zu geben. Möchte aber vorweg schicken, vom Verständnis her, eigentlich sind es heute zwei Teile. Es ist die allgemeine Lehre über Unterordnung in Beziehung und in der Ehe, aber es ist auch, wir wollen auch gleichzeitig sagen, wenn ihr konkrete Anliegen habt, wenn Bedarf da ist, wir möchten uns zusammensetzen mit der Bibel in der Hand, wollen Gott um Weisheit bitten, um Hilfe bitten, dass wir Situationen in Ehe und Beziehungen meistern können, wo es um Unterordnung geht. Weil Gott ist der, der uns beisteht. Er gibt uns nicht ein theoretisches Gerüst, sondern er ist der Gott, der uns beisteht und uns hilft, diese Situation zu meistern. Ich lese mal prägnante Stellen und dann wollen wir uns das anschauen. 1. Petrus 3,5. Mal gucken. Moni, du hast heute Geburtstag. Ich wünschte, ich könnte dir so ein Sahnehäubchen heute geben. Aber es ist schon harte Kost heute. Also es ist wirklich Vollkornbrot. Okay. Gute Antwort. Das Erste, was ich lese, ist 1. Petrus 3,5. Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Kolosser 3,18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ja, Kolosser 3,18. Und jetzt kommt das Wort, was man sich eigentlich heutzutage kaum noch traut auszusprechen. Es wird auch kaum noch ausgesprochen. 1. Timotheus 2,12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre und auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei. Luther-Übersetzung ist das. Sondern sie sei still. Boom. Das ist ein harter Brocken zu schlucken. Heute Morgen verkünden wir kein seichtes Evangelium, sondern Jüngerschaft. Es geht um Jüngerschaft. Und das ist es doch, was wir eigentlich auch wollen. Ja, wir wollen nicht im Glauben so dahin eiern und ein Wohlfühlevangelium haben, sondern wir wollen, dass Gott uns herausfordert. Willst du Glauben wirklich leben? Ist es das? Ist es das? Es sind die Dinge, die nicht so leicht sind, wo wir Glauben zeigen müssen in einer Welt, die diesen Weg nicht geht. Und wir werden auch noch sehen, was es heißt. Ich bin im April 36 Jahre verheiratet und ich kann nicht sagen, dass das Thema Unterordnung bei uns kein Thema war, gelungen ist. Ich kann aber sagen, dass ich mich viel damit beschäftigen musste, weil wir so sind, wie wir sind und weil wir so waren, wie wir waren. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Jens ist eine sehr starke Persönlichkeit und ich bin eine eher schwache, ängstliche Persönlichkeit gewesen. Muss ich noch beten, während ich rede, ob ich darüber rede. Aber das soll nicht im Mittelpunkt stehen. Wie gesagt, Gott gibt dir Autoritätspersonen, denen du dich unterordnen kannst, wenn du nicht verheiratet bist. Schalte nicht ab, wenn du nicht verheiratet bist, weil wir uns mit einer Haltung des Herzens beschäftigen, die köstlich ist vor Gott und die Wege öffnet, sein Wort auch unter Menschen zu bringen, die Gott noch nicht kennen. Willst du heiraten? Willst du noch heiraten? Prima. Gut, bist du genau richtig hier, weil du mehr von Gottes Konzept hörst, wie er sich eine Ehe und Beziehung vorstellt. Du wirst Gottes Eingreifen erleben und im Glauben wachsen, wenn du diesen Weg gehen willst. Dann am Sonntag, ungefähr nach 80-90% der Predigt von Jörg, es ging um Pharisäer, die den Menschen harte Lasten auflegen, aber selber nicht bereit sind, diese Gesetze zu befolgen, geschweige denn den anderen dabei zu helfen, war ich schon dabei, so langsam abzuschalten. Und dann kam noch was von Jörg und das hat mich, ja, das war wie so eine kleine Erleuchtung nochmal für mich persönlich. Und er hat gesagt, dass Jesus so nicht ist. Er ist weder gekommen, um Lasten aufzulegen, noch uns alleine damit zu lassen. Und so ist auch das ganze Thema Unterordnung. Gott ist nicht gekommen. Nicht für die unverheirateten Frauen. Warte ab, wenn du erstmal heiratest. Hier gibt es harte Regeln. Du musst dich deinem Mann unterordnen. Ja, es gibt ganz wichtige Dinge und das gehört dazu. Denk drüber nach. Oder für die verheirateten Frauen. Zähne knirschen, da musst du durch. Das gehört dazu. Gott ist keiner, der uns Lasten auflegt und uns mit den Lasten alleine lässt. Egal, was die Welt sagt. Unterordnung ist keine zusätzliche Last, die Gott auf unser Leben packt, sondern ein Prinzip Gottes, was uns durch eine Ordnung Lebensqualität geben soll. Bei Gott geht es immer darum, zu verstehen, wie sein Weg ist. Er will es uns erklären, er will uns tiefer reingehen lassen und nicht um den Zeigefinger. Ja, und damit ich das alles richtig rüberbringen kann, bete ich nochmal. Jesus, Mann, das war eine ganz schön harte Nuss, auch in der Vorbereitung. Herr, du hast mir mein Leben gezeigt, du hast mir meine Ehe gezeigt und du hast mir gezeigt, wie du bist und was du möchtest. Herr, und ich bitte dich, dass die Frauen dich sehen heute Morgen, deine Haltung, die Art, wie du uns Dinge anbietest, wie du sagst, was gut ist, Herr. Bitte lass es doch in die Herzen hineingehen und ich weiß, dass du da bist, um uns zu helfen, es umzusetzen und um das Gute und Herrliche darin zu sehen. Amen. Ich möchte erst mal sagen, was Unterordnung nicht ist. Unterordnung ist nicht resignierte Selbstaufgabe, nicht in der Ehe und auch nicht in Beziehung, in die Gott uns stellt. Ist kein, also ich wechsle jetzt immer mal hin und her zwischen Ehe und auch ihr könnt es für eure Beziehungen, wo Gott euch hineingesteckt hat, sehen. Ist begrenzt in manchen Punkten, aber es trifft auch zu. Ist also kein passives Mitgehen im Ehealltag. Es sind keine zusammengebissenen Zähne, wohl eine Herausforderung und ein sich beschäftigen und ringen müssen. Es sind auch keine halbherzigen Zustimmungsversuche. Oder wenn der Mann da ist, sage ich ja, und wenn er nicht da ist, sage ich nein. Oder wenn der Chef da ist, tue ich es, aber wenn er nicht da ist, tue ich es nicht. Ich gucke immer ganz gerne mal in Duden und gucke nach der Definition eines Wortes. Das ist nicht der Maßstab für uns hier, aber es war so gut, dass ich das mit hineinnehmen möchte. Haltet euch fest. Im Duden, die Definition für Unterordnung ist ergeben, folgsam, fügsam. Jesus und Unterordnung. Wir folgen Jesus nach und lernen von ihm. Das erste Wort, ergeben, loyal oder treu. Jesus war dem Vater total ergeben. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Ich gebe Gott die Ehre und die Herrlichkeit Jesus, und Gott gab Jesus auf Erden die Herrlichkeit. Jesus verherrlicht den Vater und der Vater ihn. Jesus war ganz ergeben und hingegeben. Ich bin dein und du bist mein, sagt er. Ja, das ist Gott. Jesus hat es ja leicht. Ja, Gott ist fehlerlos. Er ist kein Sünder. Aber Jesus hat es einen sehr hohen Preis gekostet, diesem Gott ergeben zu sein. Ja, der Preis in dieser sündigen Welt war, dass er verspottet wurde, geschlagen wurde, abgelehnt wurde, Unverständnis geerntet hat und getötet wurde. Das hat ihn sein Ergebensein, diese innere Haltung zum Vater gekostet. Wir wollen kein falsches Evangelium verkünden. In dieser Welt, mit dieser Prägung, kostet dich Unterordnung und Ergebensein einen Preis. Deinem Mann gegenüber Ergebensein oder Menschen, die du liebst. Er wurde verfolgt und getötet. Das zweite Wort, was für Unterordnung hier genommen wird, ist folgsam. Im folgsam ist Folgen drin, aber auch Hören. Worin soll ich denn folgen? Wohin soll ich folgen? Und auch eine Entschiedenheit. Folgsam. Liebe Schwester, hörst du zu, wenn dein Mann mit dir redet? Gott hat uns die Gabe gegeben, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Was meint er eigentlich wirklich? Was will er mir sagen? Wir haben manchmal enorme Probleme in der Kommunikation. Wenn Jens und ich reden, ich schalte ab, ich laufe in Gedanken voraus oder ich argumentiere in mir selber über das wir im Moment reden. Er muss mir oft sagen, geh bitte mit meinen Gedanken mit. Jesus suchte zu folgen und zu hören und zu verstehen. Er hatte die Grundsatzentscheidung getroffen, dein Wille geschehe, dein Plan ist mein Plan. Was mich eine Weile beschäftigt hat, war, von Abraham und Sarah sind 6 Unterhaltungen überliefert. 6 direkte Gespräche. 2 davon sind harmlos, 4 Gespräche sind Krisengespräche. Das erste Gespräch, was überliefert ist, ist das Ding mit der Schwester und mit der Frau. Darüber unterhalten sie sich, dass sie täuschen wollen. Eine halbe Wahrheit, eine halbe Lüge, das erste Gespräch. Das zweite Gespräch, was überliefert ist, ist das Gespräch, ob Hagar die Ersatzmama sein könnte. Das dritte Gespräch ist der Frust über Hagar. Das vierte ist harmlos, backt Brot, sagt Abraham zu Sarah, als Jesus da auftaucht im Heim Mamre. Das fünfte ist recht positiv, weil Sarah zu Abraham sagt, wir nennen ihn Lachen, Isaak. Und das sechste ist das Ding mit Ismael. Da sagt Sarah zu Abraham, treibe die Magd aus. Auch ein Krisengespräch. Hoffentlich besteht dein Eheleben nicht nur aus Unterordnungsgesprächen oder aus Krisengesprächen. Und du könntest sagen, ach, diese 6 Gespräche sind nicht repräsentativ für die Ehe von Sarah und Abraham, so wie unsere Krisengespräche nicht repräsentativ sind für unsere Ehe. Aber diese 4 der 6 Gespräche, die überliefert sind, haben große, große Auswirkungen gehabt auf deren Leben. Ja, und wenn es in eurer Ehe in Krisen zu Gesprächen kommt, wo Unterordnung gefordert ist, sind das wichtige Sachen oder sind das oft Sachen, die vielleicht weitreichendere Folgen haben. Als Gott im Himmel fragt, wer will mein Bote sein, wen soll ich senden? Er fragt es Abraham, Jesaja in Jesaja 6 oder ruft es in den Himmel rein. So hat dieser Ruf, wer will mein Bote sein, auch Jesus erreicht in der Ewigkeit. Und Gott hat gewartet, bis Jesus sagt, ihm folgen würde und sagt, ja, ich gehe auf die Erde. Auch fürs Folgen, auch das Folgen hat einen großen Preis gekostet. Jesus hat seine Heimat eine Zeit lang verloren. Er hat den Preis bezahlt, nicht wegen einem sündigen Gott, sondern wegen uns sündiger Menschen. Und jetzt kommt das schlimmste Adjektiv, fügsam. Oh, wie ist das entstellt heutzutage, oder? Also fügsam, das ist doch ein Ausdruck, der verzerrt und entstellt ist. Aber ich will euch mal einen anderen Begriff sagen. Fügsam heißt weich, zu bewegen, nicht hart gemacht, nicht hart geworden. Jesus war so weich und fügsam vor Gott. Er war zu bewegen, trotz Furcht, trotz Widerstand, Ablehnung und Unverständnis. Er war zu bewegen in Richtung Jerusalem. Er war so weich, dass er sich von Gott hat bewegen lassen in Richtung zum Kreuz. Er hat sich nicht hart gemacht gegen Gott und auch nicht gegen Menschen. Er hat am Kreuz noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und mir ist aufgegangen, er war so weich und fügsam gegen Gott, dass als äußeres Zeichen seiner inneren Weichheit gegen Gott und Menschen konnten die Menschen Nägel in sein Fleisch treiben. Ja? Das war auch ein Zeichen seiner Weichheit, seiner Verletzlichkeit, dass Menschen ihn verletzen durften. Und ich bin all dessen schuldig geworden, das kann ich euch sagen. Ich habe mich hart gemacht. Wenn Schmerz kommt, dann will ich nicht weich sein. Schmerz will ich zurückweisen. Enttäuschung. In 35 Jahren Ehe passiert eine Menge. Ich habe mich einmal 10 Jahre lang hart gemacht. Und habe den Preis auch dafür bezahlt, weil ich nicht wusste, wie komme ich mit der Situation klar. Fügsamkeit wird dich auch etwas kosten in dieser Welt mit den Menschen, mit dem Sünder, mit dem wir zusammen sind. Aber Gott sorgt für Sarah. Ich finde das so schön. Es hat Sarah einen Preis gekostet, weich zu bleiben und fügsam, beweglich zu bleiben. Und Gott hat es in materiellen Gütern aufgewogen, 2-mal. Das erste Mal in Ägypten. Es war falsch, dass Abraham sie in die Obhut von Pharao gegeben hat. Und er hat dafür sehr viel Silber und Gold gekriegt. Eigentlich hat es Sarah bekommen. Sarah hat diese Güter bekommen. Es war ein hoher Preis, den sie bezahlt hat. Und Gott macht das noch sichtbarer, als sie zu Abimelech geht, das zweite Mal. Da sagt nämlich Abimelech, das möchte ich euch mal vorlesen, da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah seine Frau wieder. 1. Mose 20, 13 bis 15. Und sprach, siehe da, mein Land steht dir offen, wohne, wo es dir gefällt. Und zu Sarah sprach er, siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. Damit ist dir bei allen Recht verschafft. Gott wiegt dieses Kostbare, was sie getan hat, in materiellen Gütern auf, damit sie versorgt sind. Aber er sagt es auch. Gott beschämt Abraham durch diesen Abimelech. Nicht Abraham bezahlt den Preis, Sarah hat den Preis bezahlt und Gott macht es sichtbar. Ein kurzer weltlicher Blick auf Unterordnung der Frau. Unselbstständig, dumm, passiv, der Willkür ausgeliefert? Peinlich. Wertlos oder wertloser als der, dem man unterstellt ist. War Jesus in seiner Ergebenheit dumm, wertlos oder passiv oder unselbstständig? Nein, er ist doch der, den wir besingen. Seine Stärke gibt uns Stärke und seine Fügsamkeit hat uns Erlösung gebracht. Freiheit und die Liebe Gottes. Es ist unsere weltliche Prägung, unsere Väter und unsere Mütter. Und es ist auch der Feind Gottes, der uns dieses verzerrte und entstellte Bild von Ergebenheit, Loyalität, Treue, Fügsamkeit und auch folgen wollen, ja präsentiert in dieser Welt. Wir brauchen Erneuerung, damit wir in Ordnung kommen, damit wir in diese Ordnung von Gott hineinkommen. Denk an die Gespräche, die Sarah mit Abraham hatte. Und denk an deine Gespräche, die du mit deinem Mann hast. Mir sind einige Sachen wieder hochgekommen in der Vorbereitung. Weil wir sagen, wenn unser Mann ein deutliches Wort für uns hat, was hart zu nehmen ist, dann sagen wir innerlich Jein. Ja, vielleicht äußerlich ja. Na, Agnes hat das schon erlebt. Wir sagen Jein oder vielleicht. Das kommt auf deine Haltung an, wie du mir das bringst. Die Art, wie du es sagst. Aber zu folgen kann dich deine Meinung kosten. Weich zu bleiben und nicht zu verhärten, braucht Demut. Die Welt sagt, nimm es selbst in die Hand. Mach dein eigenes Ding, auch in der Ehe. Jetzt kommt mein Lieblingsvers. 1. Timotheus 2,12, den habe ich schon mal vorgelesen eben, aber der ist so gut, was Gott dort sagt. Und da möchte ich mit euch noch durchgehen. 1. Timotheus 2,12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über dem Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Gott erinnert uns hier an die Schöpfungsordnung. Es geht um Verantwortlichkeit, um Aufgaben und Autorität. Erst Adam, er sollte schon da sein, wenn Eva kommt. Das ist so liebevoll von Gott. Er ist der Erste, der Starter, der Beginner. Er sollte schon da sein, wenn Eva kommt, wenn Kinder kommen. Das Umfeld sollte bereit sein. Er hatte die schwerere Aufgabe. Aber für die Bedingungen und für sein Arbeiten daran musste er mit Autorität ausgestattet werden über das Kommende, was kommen würde, und über das Umfeld. Und er sollte von seiner Frau als Kyrios angesehen werden. Ein Lieblingswort von Jörg. Ich glaube, er mag das. 1. Mose 3,16 steht, er aber soll dein Herr sein. Und das ist das Herr, was über Sarah steht. Sie nannte ihn Herr. Kyrios. Ich muss aber in Klammern sagen, ein menschlicher Kyrios. Und das habe ich im Urtext nachgeschaut. Und Kyrios ist der, dem die Dinge oder die Menschen zugehören. Ja? Adam war der Kyrios, dem Eva zugehören sollte. Dem die Dinge zugehören und dem die Menschen ergeben sein sollen. Loyal und treu. In der Ehe auch umgekehrt. Und auch schließt Kyrios Anerkennung und Respekt für die Aufgabe ein, die er von Gott erhalten hat. Es war eine schwere Aufgabe. Was Paulus also hier zu den Frauen sagt, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Da steht nicht, dass sie Kyrios, also sie soll nicht Kyrios über den Mann sein, sondern da steht, ich erlaube nicht, dass die Frau Ursorb über den Mann sei. Das ist ein anderer Begriff für Herr und Herrschen. Das ist nämlich der Begriff Usurpator, ist euch vielleicht ein Begriff. Ein Usurpator ist ein Diktator, der etwas an sich reißt, was ihm nicht gehört. Der Usurpator ist etwas, der sich etwas nimmt. Es ist ihm nicht gegeben worden. Und in dem Sinne meint das Wort Gottes hier, dass die Frau nicht etwas an sich nehmen soll, was ihr schöpfungsbedingt nicht gegeben ist. Das ist keine Abwertung, das ist eine Aufgabenverteilung, eine Ausstattung mit Autorität, die Gott vorgenommen hat. Weil Adam der Erste war, der diese Aufgabe hatte, alles vorzubereiten. Gott hat das nicht wieder geändert. Dass sie über dem Mann her sei, sondern sie sei still. Dieses Still ist wie auch im Vers 2 desselben Kapitels friedlich. Das heißt, wenn in eurer Ehe eine Atmosphäre der Rebellion und des Widerstandes ist, gegen Entscheidungen des Mannes, gegen gemeinsame Entscheidungen, bringt das eine Atmosphäre, in der keine Arbeits- und Liebesbeziehung laufen kann. Er sagt also, die Frau sei nicht Kyrios, sie sei kein Usurpator, der dir etwas an sich reißt in einer Haltung, die Arbeiten und Lieben unmöglich macht. Und wir reden ja jetzt von Frauen. Über die Männer reden wir jetzt nicht. Sie sei still, das heißt nicht mundtot. Gott möchte, dass wir Frauen ein richtiges Gegenüber sind für unsere Männer. Es ist eine Herzenshaltung. In Hebräer 11 steht von Abraham, dass er durch Glauben gehorsam wurde. Es ist ein Prozess gewesen. Ja, das ist lieb. Unsere Männer sind in dem Prozess des Gehorsams werden. Jetzt sagst du vielleicht, mein Mann ist nicht gläubig, wie kann das sein? Oh, Gott hat Wege, Gott ist Gott, Gott hat Wege, deinen Mann zu demütigen, zu erziehen, ihn zu ändern, Dinge in sein Leben zu schicken. Gott hat Pläne für deinen Mann, ob er gläubig oder ungläubig ist. Ist dein Mann dein Kyrios? Oder ist es dein Pastor? Viele Frauen verehren den Pastor mehr und sind weicher und ergebener dem Pastor gegenüber, weil er so geistlich ist, als dem eigenen Mann. Wie ist es mit Filmhelden? Schönen Körpern? Weiß es nicht. Wo ist dein Herz weich? Leider, in Anführungsstrichen, setzen unsere Fehler, die Fehler der Männer, und diese Welt Gottes Maßstab für Ehe und Ordnung in der Ehe nicht außer Kraft. Er hat es uns gelassen. Jetzt kommt der Lohn der Nachfolge. Das war ein Preis, den wir zahlen in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, mit unserer Prägung, mit unseren unerneuerten inneren Menschen. Wie weit kennst du überhaupt Gottes heilbringende Ordnung für Mann und Frau? Wenn du verheiratet bist, heiraten willst? Wie weit erkennst du sie an? Ist das für dich eine Option? Oder ist das für dich das Wort Gottes? Hier geht es um Jüngerschaft heute Morgen. Es ist kein leichtes Evangelium. Es lohnt sich mal darüber nachzudenken, wie bin ich geprägt? Wie hat mein Vater mich geprägt? Wie hat meine Mutter mich geprägt? Wo komme ich her? Und das ist der Weg, den ich jetzt gehe. Ein Lösungsweg ist für mich, Gottes Prinzip für Jesus war, er hat gelitten und er hat einen Lohn erhalten. Er hat sich hingegeben. Er war Gott ergeben, er ist gefolgt bis zum Kreuz. Er ist nach Jerusalem stracks, hat sein Herz stracks auf Jerusalem gerichtet. Und er ist weich geblieben. Obwohl sündige Menschen ihn ans Kreuz geschlagen haben. Gott hat ihm Lohn und Herrlichkeit gegeben. Ich lese nochmal 1. Petrus 3, 4, 5. Oder ja, ab 3. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Hier ist dieser Kyrios. Davor steht, die Hoffnung auf den himmlischen Kyrios zu setzen. Das muss immer davor sein. Die Bibel spricht von Unterordnung über einen höchst aktiven, glaubensmäßigen Vorgang. Wenn du passiv bist und nicht im Glauben stehst, wirst du das nicht tun wollen. Du musst aktiv glauben wollen, dich damit beschäftigen, um ein Mensch zu sein, der sich weich sein lässt, der Gott gegenüber, einem sündigen Menschen gegenüber, ergeben, folgsam und fügsam ist. Es ist ein aktiver Vorgang des Hoffens und Glaubens. Das ist weise und klug in Gottes Augen. Das ist nicht passiv, unselbstständig und dumm. Das ist ein sehr aktiver, gesunder Glaubensvorgang. Jesaja 30,15 sagt, durch Hoffen und Stille sein würdet ihr stark sein. Das ist der Weg, wo du Stärke gewinnst. Nicht im offenen Kampf und Rebellion, sondern im Hoffen und Stille sein, was Lösungswege bringt. Du bist bereit, auch den Preis zu bezahlen für die Nachfolge. Der wird kommen. Ich habe das nicht gemacht lange Jahre. Ich habe Selbstmitleid gehabt. Ich glaube, das war meine Hauptstrategie, hat mich aber nirgendwo hingebracht. Unterm Dach haben wir unser Schlafzimmer und da haben wir eine Dachschräge. Davor ist eine ganz lange Schrankwand und hinter dieser Schrankwand sind alte Teppichrollen. Also nicht alt, aber sind Teppichrollen und Bettzeug und Riesenkartons. Und dahinter habe ich mich versteckt und geheult, damit mich die Kinder nicht finden. Weil ich konnte ja nicht in Ruhe heulen, habe ich auch schon mal erzählt. Das war meine Hauptstrategie. Und ich würde sagen, es war, weil ich Gott nicht genug kannte, dieses Hoffen und Stille sein vor ihm und meine Hoffnung auf ihn setzen. Ich konnte es nicht und kannte es nicht. Ich weiß nicht, was ihr für eine Strategie habt, ob das überhaupt bei euch ein Thema ist. Wie gesagt, wir sagen nicht, gib auf, sei resigniert, wenn es Probleme mit Unterordnung gibt. Doch handle wie Sarah mit diesem Verständnis von Initiative. Gott selbst wird dir Lohn geben und oft gewinnst du deinen Mann dazu. Durch Sanftheit werden Fürsten gewonnen. Kann auch ein Chef sein. Was hat Sarah nun für einen Lohn bekommen? Zweimal hat sie einen materiellen Lohn bekommen. Sarah ist ihr Mann erhalten geblieben. Sie waren sehr lange zusammen. Sie sind gemeinsam gewachsen. Sie waren Zeugen ihres Glaubens. Und Gott hat ihr auch eine Art Herrlichkeit gegeben. Seit 2000 Jahren lesen wir von Sarah. Sie ist die Frau, bitte? Im Hebräerbrief steht sie. Gott hat ihr eine Herrlichkeit gegeben und hat gesagt, Frauen, guck dahin, das ist Sarah. Mit all dem, was auch nicht gelaufen ist. Aber Gott hat das getan. Sarah wusste davon nichts, ja, dass sie in diesem Buch auftauchen würde, dass Generationen von Frauen lesen und es bewegen, wie Sarah sich verhalten hat. Aber es ist eine Art Herrlichkeit. Der Lohn für ihre Mühe ist das. Der Lohn für den Preis, den sie bezahlt hat. Es geht aber auch um das große Bild als Zeugnis für die Welt. Zwischen Mann und Frau. Sind wir die Frauen, die Gottes Weg zur Regelung der Beziehung von Mann und Frau anerkennen? Wie sollen die Menschen in der Welt das sehen? Sehen sie von uns ein entstelltes Bild oder können sie in uns das erkennen? Ich weiß, wir ringen alle. Es kommen immer wieder Situationen. Es sind vier kritische überliefert und wir haben diese Situation auch zu Hause. Manche mehr, manche weniger. Es ist ein menschlicher Kyrios, den Gott dir zur Seite stellt und den er sich zurecht erziehen muss. Und trotzdem traut er uns das zu, dass wir zusammen in dieselbe Richtung gehen, dass wir sagen, dein Plan ist auch mein Plan, ich folge dir. Und
du wirst Fehler machen, damit du barmherzig wirst gegenüber deinem Mann, Kollegen oder Chef. Gott wird dir deinen geistlichen Hochmut austreiben, den du vielleicht hast, weil du denkst, du bist geistlicher als dein Mann. Er wird deine Härten zerschlagen müssen. Er hat es bei mir getan. Wo mein Herz sich hart gemacht hat, Gott hat Wege, unsere harten Herzen wieder weich zu machen. Und du wirst daran wachsen, sogar enorm. Sarah ist enorm an Abraham gewachsen. So gewachsen, dass sie in Hebräer 11 gelandet ist. Wenn du es zulässt, dass in Schwierigkeiten, wenn du auf Gottes Weg bleibst und wenn es Leiden ist, dein Stolz ans Kreuz muss, du dein Kreuz auf dich nimmst, so wird Gott dir deinen Lohn geben. Du gewinnst deinen Mann. Es ist seine Sache, welche Art Herrlichkeit er dir gibt. Durch Hoffen und Stille sein würdet ihr stark sein. Du nimmst an Stärke zu. Du baust nicht ab. Du wirst nicht dumm und passiv. Durch Hoffen und Stille sein nimmst du an Stärke zu. Es ist ein aktiver Vorgang. Und wir kämpfen und wir ringen. Weg der Welt, wir hören die Wege der Welt, wir sehen Filme, ja, wir erleben Kolleginnen, wir hören Aussagen wie, das brauche ich nicht, dass der mich so behandelt, ja, über den eigenen Mann. Mein Stolz ist im Konflikt damit, bleibe ich weich oder mache ich mich hart? Wie gesagt, ich habe mich hart gemacht, 10 Jahre, in einem bestimmten Punkt. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Er ist uns aber in dem vorausgegangen. Er war so ergeben in einer sündigen Welt. Er war folgsam und fügsam, so weich, dass sie sogar Nägel durch sein Fleisch treiben durften. Und sein Lohn sind wir, du und ich. Gott gibt ihm, hat ihm Völker zum Erbe gegeben. Du, die du da sitzt, du bist sein Lohn, ja, und seine Freude. Und seine Liebe, das finde ich so schön. Gott ist schlau. Er gibt uns heute das allgemeine Bild über Unterordnung. Aber die Anwendung dieses Wortes, die traut er dir und mir zu. Das müssen wir zu Hause, dort am Arbeitsplatz oder da, wo du Konflikte hast, da müssen wir das umsetzen. Er traut uns das zu. Und oft habe ich gesagt, Gott, wenn du wüsstest, aber er weiß. Oder ich habe gesagt, ach, wärst du nur hier. Du bist Richter zwischen meinem Mann und mir. Wenn du nur hier wärst. Aber er sagt, siehe, ich bin bei euch. Ich bin Immanuel, Gott mit dir. Und deswegen wollen wir auch anbieten. Weil Gott, der ist, der beisteht, der dabei ist. Wenn du Schwierigkeiten mit der Anwendung hast oder wenn ihr Frauen kennt, bitte sagt ihm, wir setzen uns zusammen mit der Bibel. Ja, wir beten, wir bitten Gott um Weisheit, wie durch Hoffen und Stille sein, dieses friedlich sein, Problemlösungen gefunden werden können. Es gibt Wege. Amen. Bitte kommt auf uns zu. Ihr wisst ja, wer, wenn ihr Bedarf habt, beten möchtet. Es gibt immer wieder Situationen. Manchmal kommen sie über uns wie ein Sturm, der aufzieht. Wir sehen ihn vom Weiten. Und manchmal wie ein Gewitter, was plötzlich da ist. Wir können das nicht immer handeln. Wir haben das nicht in der Hand, wie diese Dinge auftreten.